Ja, schönen guten Abend. Seid ihr alle wach? Also, ich weiß nicht, wie du erzogen bist, aber ich bin so erzogen, wenn man begrüßt wird, dann gibt man eine Antwort. Und wenn einer guten Abend sagt, dann antwortet man. Also versuchen wir es nochmal. Guten Abend. Jawohl, super, gut. Das ist schon normaler. Schön. Ich freue mich so, dass so viele an diesem doch einigermaßen ungewöhnlichen Termin irgendwie da sind. Finde ich ganz stark. Das zeigt, was für ein Hunger da ist, was für eine Sehnsucht da ist, einfach Orientierung zu haben. Und wenn du mal überlegst, was viele, viele andere Leute heute tun, die gehen zur Volkshochschule, die gehen zur Fahrschule oder zu irgendwelchen anderen Dingen, wo sie versuchen, etwas zu lernen, ja. Und all diese Dinge finden mitten in der Woche statt. Und die müssen auch am nächsten Tag alle arbeiten, die Leute, ja. Und wir meinen ja, wenn wir Sonntag Gottesdienst haben, das ist dann genug irgendwie. Insofern finde ich das ganz, ganz stark, dass ihr aus diesem Muster schon ausgebrochen seid, dass ihr nicht gesagt habt, Montag, das kann nicht vom Herrn sein. Ja. Und wir wollen ja auch lernen. Weißt du, und die Gemeinde fängt an zu begreifen, dass sie auch eine Schule ist. Die Gemeinde ist vieles, aber sie ist auch eine Schule. Die Gemeinde ist eine Schule des Lebens. Da draußen sind immer mehr Leute, die keine Peilung haben, die keine Ahnung haben, was Leben überhaupt ist, wie man lebt. Und sie wundern sich, wenn ihr Leben gegen einen Baum gefahren wird und sie haben kein Verständnis, warum ist das passiert, rappeln sich irgendwie auf, werden notdürftig zusammengeflickt und brettern mit neuer Energie los, um nur irgendwann vor die nächste Wand zu fahren. Das ist, was die Bibel sagt. Sie laufen im Dunkeln und sie verstehen nicht, worüber sie stolpern. Sie verstehen es einfach nicht. Sie sehen es einfach nicht. Und die Gemeinde ist eine Schule des Lebens. Und wir lernen dort, wie wir unser Leben auf die Reihe kriegen. Wir lernen dort ein Leben gemäß den Vorstellungen und dem Muster, das Gott eigentlich gegeben hat. Und das ist ein wunderbares Leben. So, wir werden 3 Abende hier zusammen sein. Ich werde es wirklich so machen, habe ich mir vorgenommen. Ich werde jeden Abend eine gute Stunde, plus minus ein paar Minuten oder so, lehren, damit es nicht zu lange ist, danach ein Gebet und ab nach Hause und morgen dann wieder weiter. Ich möchte euch sehr ermutigen, Notizen zu machen. Und wenn wir es schaffen, würde ich anbieten, am letzten Abend, dass wir auch noch Fragen, Raum haben wollen für Fragen dann. Und wenn es geht, sogar auch ein paar Antworten. Ich wäre doch stark, ne? Ich verspreche nicht, dass ich auf alle Fragen eine Antwort habe, aber wir haben hier gestandene Männer Gottes und die werden das Mikrofon dann übernehmen. Okay. So, ihr habt das, denke ich, diesen Flyer hier gelesen oder mindestens davon gehört. Es geht um Grundbausteine für ein erfolgreiches Leben. Bevor ich da reingehe, lass mich mal ein bisschen versuchen zu verstehen, mit wem haben wir es zu tun. Darf ich mal die Hände sehen, oder nee, komm, wir stehen mal auf. Wer ist unter 25? Ich schätze, das ist gut die Hälfte, oder? Habe ich schief geguckt? Gut die Hälfte, stark. Jetzt möchte ich mal sehen, wer ist weniger als 5 Jahre beim Herrn? Super, super, sehr schön. Okay, so ich werde einige grundlegende Dinge sagen und vielleicht für die schon länger dabei sind, vielleicht gibt es ein paar Dinge, wo du denkst, du, dafür bin ich jetzt nicht gekommen, aber ich möchte, dass jeder reinkommt, dass jeder mitkommt und wie wäre es, wenn wir alle Entscheidungen treffen, ich höre mal die Dinge, als wenn ich sie noch nie gehört hätte. Ja? Eine Sache zum dritten Mal zu hören, heißt nicht, dass es dann überflüssig ist oder nutzlos ist, hinzuhören. Man kann eine Sache mehrmals hören und es kann passieren, wenn du eine Sache zum 5. Mal hörst, dass sie auf einmal Kronleuchter aufgehen. Ja, das kann passieren. So lass uns alle wirklich offen sein und lass uns Raum machen, dass jeder mitkommt. Ja, und ich verspreche dir, es kommen deine Themen dran, es kommen die Dinge dran, spätestens am 2., 3. Abend, wo wir alle merken, hey, da geht's lang. Das sind die Dinge, die ich zu beachten habe. Okay, so viel zur Vorrede. Also Grundbausteine für ein erfolgreiches Leben. Die Ideen der Welt in aller Regel über Leben, über das Leben sind absolut konfus und machen überhaupt keinen Sinn. Die Leute, jedermann sucht Glück. Jeder sucht ein gutes, ein schönes, ein erfülltes, ein glückliches Leben. Aber wo das zu finden ist und wie das zustande kommt, darüber gibt es so verschiedene und einander widersprechende und konfuse Antworten. Und die Hauptidee, die die Menschen haben, ist ein glückliches Leben, das findet irgendwer, wer Glück hat. Das heißt, der hat nichts dafür getan, sondern das ist irgendwie auf ihn gefallen. Er wusste selber nicht wie, hat halt Glück gehabt, der Glückspilz. Ja? Irgendwie hat er halt Glück gehabt, ja? Was weiß ich, ja? Hat irgendwie den Traumberuf ergriffen und die Traumfrau geheiratet. Ja? Und die Traumhochzeit gehabt. Und dann sind sie auf dem Traumschiff in die Flitterwochen gefahren. Und alles war absolut traumhaft. Ja? Und wir wissen auch nicht, warum es den getroffen hat und mich und viele andere auch nicht. Und wir finden das alles ungerecht. Ja? Und wir denken, Glück ist so nach dem Prinzip, so den einen trifft's und 99 andere gucken in die Röhre. Ja? Und dass ein gutes, ein harmonisches, ein erfülltes, ein sinnvolles, ein erfolgreiches Leben planbar ist, ist für die allermeisten Leute da draußen ein Gedanke, der ist völlig absurd. Völlig absurd. Und das hängt damit zusammen, dass sie, wie die Bibel sagt, verblendet sind vom Fürst dieser Welt und über die wichtigen Fragen des Lebens keine blasse Ahnung haben. Und das Interessante ist, dass es den Leuten auch gar nicht auffällt. Also wenn du zum Beispiel im Verkehrsgewühl und im Stau mitmachen möchtest, musst du monatelang üben. Und dann musst du eine Prüfung ablegen, Theorie und Praxis. Und erst dann kriegst du einen Schein und dann darfst du auch mitmachen. Ja, keiner lässt dich nur, weil du ein Auto hast und das richtige Alter hast, da einfach da draußen fahren. Sondern du musst dafür etwas tun, du musst dich darauf vorbereiten. Ja? Und so ist es mit dem Beruf. Man lernt viele, viele Jahre, ja, bis man endlich qualifiziert ist und dann in einem bestimmten Beruf arbeiten kann. Und das ist für alle völlig normal, dass man da auch Zeit und Kraft und Aufmerksamkeit investiert. Aber wenn es um das Leben geht oder um Beziehungen geht oder Ehe oder Familie, du, wir sind alle Naturtalente. Und die Tatsache, dass inzwischen fast jede zweite Ehe geschieden wird, das ficht uns gar nicht an. Weil wir lieben uns so, bei uns wird alles anders sein als bei allen anderen. Und es kommt überhaupt nicht die Idee, gibt es vielleicht irgendwelche Richtlinien, gibt es vielleicht irgendwelche Dinge, die man sich aneignen kann, um das Chaos zu verhindern. Sondern man hat diese blinde Theorie vom Glück und den einen trifft's und den anderen nicht. Und Gottes Wort hat einen total anderen Ansatz. Gott ist der Herr und er hat dich gemacht und er kennt dich. Und er hat sich Gedanken gemacht über dein Leben und er hat einen Plan. Und alles, worum er dich bittet, sei ein bisschen intelligent und traue ihm zu, dass er etwas Schöneres und Besseres geplant hat, als du dir jemals ausdenken könntest. Das ist eigentlich nicht zu viel verlangt, ja? Dass man das ihm zutraut. Ich meine, Gott ist Gott und wir sind nicht Gott. Und er ist doch ein bisschen intelligenter als wir. Ja? Und er liebt uns auch viel mehr, als wir uns selber lieben. Ja? Und er hat sich für unser Leben etwas ausgedacht. Das ist das Erste, womit ich beginnen möchte. Dass wir das wirklich hören, auf uns wirken lassen und das ergreifen. Gott hat schon einen Plan. Ich muss nicht überlegen, was will ich machen mit meinem Leben. Ja? Und welchen Beruf werde ich machen und wem werde ich heiraten und wo werde ich wohnen und dies und das und jenes. Gott hat schon einen Plan. Gott hat einen Plan. Und das ist ein wunderbarer Plan.
Das ist der beste Plan, der dir jemals passieren könnte. Es gibt keine Alternative dazu. Es gibt nichts Vergleichbares. Weder du, noch deine Eltern, noch dieser Staat, noch deine Freunde können sich etwas Besseres ausdenken für dich, als Gott das getan hat. Weil Gott kreativ ist und weil Gott liebevoll ist. Und seine Liebe hat ihn dazu gedrängt, für dich etwas Schönes vorzubereiten. Und Gott ist einzigartig. Gott ist unbegrenzt. Ja? Und er kann für jeden Einzelnen etwas Spezielles machen, was genau unserer Persönlichkeit, unseren Bedürfnissen, unseren Fähigkeiten, unseren Neigungen entspricht. Weil er weiß, wie du gemacht bist. Und er hat Dinge in dich hineingelegt, die hast du noch gar nicht entdeckt. Er weiß, was das Allerbeste für uns ist. So, wenn wir ein erfolgreiches Leben mit Gott führen wollen, dann beginnt es damit, dass wir verstehen, wer ist Gott und wie denkt er über mich. Und da haben wir schon das erste Problem. Viele, viele Leute, die jahrelang in die Gemeinde gehen, haben ein Denken über Gott, ja, dass er das, was uns der größte Horror ist, das hat er sich mit Hochgenuss für uns ausgesucht. Und dann freut er sich, wie uns der Angstschweiß auf die Stirn steht. Und dann leiden wir und er jauchzt. Und er kriegt so richtig Glücksgefühle davon, wenn wir ächzen und stöhnen über unser Leben. Das ist nicht der Gott der Bibel. Weißt du, wer so fühlt? Der Teufel. So fühlt der Teufel. Können wir Gameboys und so weiter ausmachen, dann können wir uns besser konzentrieren. Ja, die heißen heute Handys, aber es ist dasselbe Prinzip. Ja. So, schau mal. Hier gibt es zum Beispiel diese wunderbare Schriftstelle in Jesaja 48. So spricht der Herr, Vers 17. Ja, und schreibt solche Sachen mit und überhaupt diese Aussagen, diese Dinge, die wir hier hören werden, die zu nehmen und die nächsten Wochen oder sogar Monate darüber nachzudenken, das weiter zu studieren in der Bibel, das kann ein Wendepunkt für dein Leben sein. Ja? Es ist leider jetzt noch so, ich reise so durch die Gemeinden und sehe so, was so passiert und komm wieder und sehe, was passiert und auch was nicht passiert. Ich glaube, dass es ziemlich realistisch ist zu sagen, dass maximal 5% aller Gläubigen irgendeine Ahnung von dem Plan Gottes für ihr Leben haben. Und von diesen 5% sind es wahrscheinlich nur eine sehr wenige, die wirklich in das hineingehen, was Gott für sie hat. Alle anderen verschwenden ihr Potenzial, verschwenden ihre Zeit, machen irgendwas, nichts Schlimmes. Ja? Aber irgendwas und nicht das, was Gott wirklich vorgesehen hat. Und das ist, warum so viele frustriert sind. Warum so wenige jubeln können. Warum so viele gelangweilt sind. Oder sich wieder abwenden. Und irgendwann die Idee kriegen, außerhalb des Glaubens, außerhalb des Weges Gottes, gäbe es da draußen irgendein Leben, was besser wäre als das, was Gott geben kann. Das ist eine komplette Lüge. Aber wenn wir Gott kennenlernen, dann wird unser Herz erfüllt von solchen Aussagen, wie es hier dann heißt, und unser Herz wird ihm vertrauen. So spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt zu deinem Nutzen, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Gott kennt schon den Weg, den wir gehen sollen. Und er leitet uns auf diesem Weg und er lehrt uns zu unserem Nutzen. Das, was Gott dir beibringt, wie du leben sollst, wie du Beziehungen gestalten sollst, wie du Konflikte lösen sollst, wie du arbeiten sollst, wie du mit Geld umgehen sollst, was auch immer. Das, was Gott dir beibringt, wird extrem nützlich sein. Extrem nützlich sein. Er lehrt dich zu deinem Nutzen. Deswegen brauchen wir ein belehrbares Herz. Und wir sagen, ja, wir wollen gelehrt werden. Wir wollen was hören. Wir wollen nicht immer so tun, als wüssten wir alles. Wenn einer dem Wort Gottes widerspricht, dann nur deswegen, weil er verblendet ist und weil er getäuscht ist von der Idee, er könnte sich irgendwas Tolles ausdenken. Das ist einfach nicht so. Keiner kann sich so etwas Wunderbares ausdenken wie Gott. Er ist unbegrenzt, er ist kreativ und er nutzt diese Kreativität für dich. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich finde es eine absolut ermutigende Tatsache. Jetzt kommt ja wieder der Winter. Nee, das ist nicht das Ermutigende, aber das, was ich jetzt sagen will. Das war die Überleitung zum Schnee. Jede Schneeflocke ist anders. Sie haben alle das gleiche Muster. Es ist ein sechszackiger Stern. Und jeder Schneekristall, also mehrere Schneekristalle formen eine Schneeflocke, jeder Schneekristall ist einzigartig. Ich bin einmal in einer Autobahn eingeschneit vor Jahren und musste die ganze Nacht auf der Autobahn verbringen und es hat geschneit und geschneit und geschneit. Und ich musste darüber nachdenken. Ja? Ich dachte, wie viele Schneeflocken fallen jetzt hier über Norddeutschland die ganze Nacht? Es hat die ganze Nacht geschneit. Und ich saß da zwischen Berlin und Magdeburg auf der Autobahn und mit mir viele andere. Und ich dachte, jede Schneeflocke ist anders. Jeder Schneekristall ist anders. Ich habe einmal ein Buch bekommen, ich weiß gar nicht, wo das geblieben ist, ein ganz dickes Buch, was nur tausende von Fotografien enthielt. Es war so eine Art Katalog. Und das waren Fotografien von Schneekristallen. Und in dem Vorwort stand drin, dass dieses Buch eine Quelle der Inspiration ist für Designer. Also wenn dir nichts mehr einfällt, dann blättern sie durch dieses Buch, ja, Leute, die sich Muster ausdenken müssen und so weiter. Und sie gehen in dieses Buch und kriegen Ideen, ja, weil ihnen ihre Ideen längst ausgegangen sind. Und das ist nur ein winziger Ausschnitt. Da waren wahrscheinlich nur einige zigtausend Schneekristalle abgebildet. Ich weiß nicht genau, wie viele. Ja, es war so ein dickes Buch. Ja. Und noch niemals hat man zwei gleiche gefunden. Noch niemals. Kein Meteorologe kann erklären, warum das so ist. Ich sage dir, warum. Das ist eine Botschaft vom Himmel. Ich bin Gott, ich bin schöpferisch und mir gehen die Ideen niemals aus. Ja, ich glaube das. Und jetzt guck dir mal deinen Daumen an. Ja, guck ihn dir ruhig mal an. Hoffentlich hast du ihn gewaschen. Ja. Da findest du ein Muster. Und dieses Muster auf deinem Daumen ist unter, weiß nicht, über 6 Milliarden Menschen einzigartig. Man könnte alle 6 Milliarden Menschen auf der Erde katalogisieren, in Computer tun, ja, das werden sie auch bald tun. Und dann könnte man die alle miteinander vergleichen. Und wenn man irgendwo deinen Abdruck gespeichert hätte, man würde unter 6 Milliarden Menschen dich identifizieren können. Glaubst du, das hat Gott nur fürs Bundeskriminalamt gemacht? Das ist eine Botschaft. Das ist eine Botschaft vom Himmel, die du mit dir rumträgst. Ich bin einzigartig. Ja? Weiß ich, es gibt so zum Beispiel bei Münzen oder so, ja, Leute sammeln Münzen oder Briefmarken oder so, ja. Und um dann irgendwie eine Münze besonders wertvoll zu machen, gibt es dann die begrenzte Auflage, limitierte Auflage. Und entweder du bist ganz schnell und dann kriegst auch eine oder eben nicht, ja. Und weil es so wenige davon gibt, sind die so wertvoll, ja. Und dann wird auch geworben oder es gibt auch Grafikdrucke zum Beispiel, da steht da auch limitierte Auflage oder so, ja. Dann wird da meinetwegen nur 5000 Stück von gedruckt. Und das ist dann wertvoll. Ja? 5000 Stück von derselben Sorte und dann ist es wertvoll. Ja? Aber du bist ein Unikat, dich gibt's nur einmal, du bist extrem wertvoll. Ja? Dich gibt's nur ein einziges Mal. Du bist speziell. Gott hat sich Gedanken gemacht. Und wenn er sich Gedanken gemacht hat, wie er bei dir die Linien auf deinen Fingerkuppen macht, wenn er so viel Zeit hat, meinst du, dass er sich auch nicht über die anderen Dinge Gedanken gemacht hat? Die Bibel sagt, er hat alle Haare auf dem Haupt gezählt. Erst vor wenigen Jahren oder so habe ich eine Offenbarung darüber gekriegt, ja, was das eigentlich bedeutet. Das heißt, er beschäftigt sich intensiv mit mir und er hat an alles gedacht, wo ich wohne, wo ich arbeite, wie mein Geld reinkommt, wie meine Kinder sind und dies und das und jenes und meine liebe Frau. Er hat an mein ganzes Leben gedacht, hat alles vorgeplant und dann fiel ihm nichts mehr ein, womit er sich noch beschäftigen könnte. Dann fing er an, meine Haare zu zählen. Ich meine, das ist doch unwichtig, wie viele Haare ich habe. Aber weil ich so wichtig bin, er kümmert sich um alles, dann zum Schluss sogar um die Haare. Ja? Er kümmert sich mit ganzer Aufmerksamkeit um uns. Und dieses Bild von sich zu haben, gibt einem eine völlig andere Sicht vom Leben. Als wenn du irgendwie ein hilfloser Mensch bist, denn ich weiß, wo er herkommt, denn ich weiß, wo er hingeht, inmitten von 6 Milliarden Menschen, die nicht wissen, wo sie herkommen und die nicht wissen, wo sie hingehen. Ja, und wir sind alle alleine und keiner kann dem anderen irgendeine Antwort geben. Bevor ich zum Herrn gekommen bin, ja, ich war sehr einsam, ich war sehr viel unterwegs, ich habe sehr viel draußen geschlafen, ich bin sehr viel rumgereist und unter offenem Himmel. Und wenn ich einen offenen Himmel gesehen habe, Sternenhimmel in der Nacht, dann war die Einsamkeit so groß. Ich dachte, ein Riesenuniversum und ich bin ganz alleine. Und als ich Gott gefunden habe und ich verstanden habe, das hat er alles nur für mich gemacht. Kannst du auch für dich in Anspruch nehmen, ja, kein Problem, ja. Das hat er für mich gemacht, ja. Einfach um seine Größe zu zeigen, ja. Seine Macht zu zeigen, seine Weisheit zu zeigen, ja. Wenn ich Sternenhimmel sehe, ich komme spontan von meinem Herzen in Anbetung, spontan. Und ich weiß, es gibt Gott. Ich sehe den Sternenhimmel und ich weiß, es gibt Gott. Ja? Die Astronomen sagen dir heute, wenn nur ein Stern irgendwie seine Bahn ein bisschen ändern würde, würde das ganze Ding einstürzen da oben. Alles ist genau berechnet, alles hält sich in Balance, alles sind vorgeplante Bahnen. Das geht so minutiös, dass man berechnen kann, wo welcher Stern in 500 Jahren sein wird. Man kann Kalender, Astronomen haben Kalender, die sagen dir ganz genau, wo welcher Stern in 500 oder wenn du willst auch in 5000 Jahren, wo der sein wird. Weil das alles geplant ist, das ist alles total durchgestylt. Und wen interessiert das, wo welcher Stern in 5000 Jahren ist, aber wo werde ich in 20 Jahren sein? Das ist doch eine wichtige Frage. Wo wirst du sein? Wirst du noch mit dem Herrn gehen? Wirst du den Segen Gottes auf deinem Leben sehen? Wirst du die Hand Gottes sehen und dieses Gefühl haben, ich gehe in den Bahnen Gottes. Ich bin der Geliebte des Herrn und ich gehe den Weg, den Gott für mich hat. Ich bin kein Versager, ich bin nicht irgendwie auf einem Weg des Abgrundes, sondern ich gehe auf dem Weg Gottes. Und Gott ist mit mir und ich habe in mir das, was die Alten hatten in Hebräer 11, das Zeugnis in ihrem Herzen, dass sie Gott gefielen. Wenn wir das haben, haben wir eine Identität, wir haben eine Geborgenheit. Wir möchten mit niemandem tauschen, egal wie schön der ist, egal wie berühmt der ist, wie schön der singen kann oder malen kann oder dies oder jenes tun kann. Wir sind wir und wir sind absolut zufrieden damit und wir möchten mit niemandem tauschen. Das Ende von Konkurrenz, das Ende von Neid. Warum habe ich nicht so schöne Haare wie der? Warum kann ich nicht so schön singen? Warum habe ich nicht so eine nette, zierliche Nase wie die da? Wenn wir unseren Platz vor Gott finden, kommen wir zur Ruhe. Und wir wollen niemand anders sein. Wir wollen kein anderes Leben führen. Und das ist ein großes Problem heutzutage. So viele Menschen, auch Christen, sind so absolut unruhig und haben immer nur Hummeln im Hintern. Und sie sind auf der einen Konferenz und sie haben Angst, eigentlich auf der anderen Konferenz geht die Sache ab. Und das verpassen sie jetzt. Und sie wissen nie, wo sie hingehen sollen. Sie wissen nie, was sie tun sollen. Und sie sind völlig verwirrt und so viele Angebote und so viele Dinge. Und sie machen das ein, aber sie möchten lieber 5 andere Dinge tun. Und sie wissen nicht, was sie tun sollen. Hat Jesus so gelebt? Nein. Da war ein Fest, alle haben sich vergnügt, haben gesagt, ja, willst du nicht auch aufs Fest gehen? Er sagt, ist noch nicht meine Zeit. Er war geleitet von Gott. und deswegen in Frieden. Er sagt, das ist das Beste für mich, hier zu sein. Mögen sich jetzt alle auf dem Fest vergnügen. Ich bin hier, weil ich hier sein soll und ich möchte nirgendwo anders sein. Wenn wir hineinkommen in den Willen Gottes, kommt Ruhe, kommt Geborgenheit, kommt Identität, kommt Sicherheit. Und wir wollen mit niemandem tauschen, egal was für ein schönes Leben die auch haben mögen. Wir sind wir und wir gehen unseren Weg mit Gott. Und so viele Menschen sind krank, weil sie keine Identität haben, weil sie keine Geborgenheit haben, weil sie keinen Frieden haben, sind unruhig, sind gestresst, kriegen Herzklabaster und was weiß ich alles. Ja? Weil sie nicht im Frieden sind. Ja? Weil sie in Anspannung sind und in Konkurrenz sind. Auch in der Gemeinde. Menschen, die nicht im Frieden mit Gott sind, sind in Konkurrenz. Warum darf der da vorne singen? Ich kann viel besser singen. Und warum darf ich da vorne nicht stehen? Statt Gott anzubeten, sich an Gott zu freuen, kämpfen sie solche Kämpfe in ihrem Herzen. So. Gott hat einen Plan. Das ist mein erster Punkt. Das ist der beste Plan. Das ist ein wunderbarer Plan. Und er verspricht, er leitet mich hinein. Er führt mich hinein. Und alle Segnungen von Gott kommen durch Glauben. Und Glaube entsteht, wenn du das Wort Gottes hörst und wenn du es für dich ergreifst. Also wenn du so etwas hörst, wie eben, ich bin der Gott, der dich lehrt zu deinem Nutzen, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Oder hier Psalm 32, ganz ähnlich. Ich will dich unterweisen und dich lehren, den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, meine Augen über dir offen halten. Gott will seine Augen über mir offen halten. Er will mir raten, er will mich leiten. Man kann solche Dinge nehmen. Man kann sagen, Gott, ich habe keine Ahnung, was du vorhast. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hineinkomme. Aber ich beginne mit so etwas und sage, du hast für mich einen Plan und ich danke dir dafür. Und ich bete dich an. Und ich will nicht mein Leben verschwenden. Ich will nicht irgendwas tun. Ich will das tun, was du für mich hast. Ich will nicht meine Zeit vertun. Ich will nicht irgendwas Eigenes versuchen. Stell dir vor, ich versuche krampfhaft irgendwie ein Opernsänger zu werden. Aber Gott hat mich geschaffen, ja, ein Mathematiker zu sein. Was für ein Opernsänger werde ich werden? Und 20 Jahre Ausbildung und alle meine Gesangslehrer werden sagen, Junge, ich glaube, es ist mehr die Mathematik. Die Töne kommen so kantig und so logisch und so kalt irgendwie rüber. Ich glaube, Musik ist nicht einfach. Aber ich gehe meinen Weg unbeirrt gegen alle Anfechtungen. Stur wie ein Panzer. Irgendwann werde ich entdecken, dass sie recht hatten. Aber weißt du, eine wichtige Wahrheit muss dir vor Augen stehen. Das Leben ist so kostbar und du hast nur einen Versuch. Du hast nur einen Versuch. Wenn wir 10 hätten, würde ich sagen, lass uns locker sein. 5 verballern wir erstmal so, ja, mal gucken, was uns so einfällt, ja. Und dann so ab Nummer 7 werden wir ein bisschen ernsthafter. Und ab Nummer 8 fangen wir an, wirklich zu überlegen, ob das Sinn macht, was wir da tun. Ja? Aber wir sind hier nicht irgendwie in irgendeinem Spiel, wo wir 10 Leben haben. Wir haben nur einen Versuch. Einen einzigen Versuch. Dieser Gedanke ist sehr ernüchternd, finde ich. Ja? Und mir sagt das, hey, ich will jetzt einen Treffer landen. Ich möchte nicht mein Leben vergeuden mit irgendwas, was ich glaube, was vielleicht ganz nett wäre und ganz amüsant wäre. Und eines Tages stehe ich vor Gott und er sagt, Junge, wollen wir uns mal ein Video anschauen? Möchtest du mal sehen, was für ein herrliches Leben ich für dich geplant hatte? Möchtest du mal sehen, was für Abenteuer ich da für dich hatte? Möchtest du sehen, was du alles verpasst hast? Ich glaube, wir würden sagen, nee, bitte nicht. Ich verzichte. Weil wir ganz tief erschrocken sein werden über unsere Anmaßung. Oh, wir können das schon. Wir sind ja 17, wir haben schon Grips. Wir brauchen nichts und niemanden mehr. Wir kriegen das schon hin. Hey, Gott will uns lehren zu unserem Nutzen. Er will uns nicht nutzlose Dinge beibringen. Er will uns lehren zu unserem Nutzen. Das nützt. Das ist nützlich, was er uns beibringt. Wir werden anschauen noch in den nächsten Sessions dann, was für Dinge das da sind, die er uns beibringt und die notwendige Grundbausteine sind von einem erfolgreichen Leben. Es ist so ein Jammer, das zu sehen, dass Menschen Jahre und Jahrzehnte vergeuden. Und sie tun so, als hätten sie noch 3 Versuche. Wir haben nur einen. Jeder Tag, der vorbeigegangen ist, ist unwiederbringlich vorbei. Die Gelegenheiten, die da waren an diesem Tag, Gott kennenzulernen, ihn mehr zu lieben, von ihm zu hören, von ihm verändert zu werden, das zu tun, was er gerne möchte, was wir tun sollen. Jeder Tag, der vorbeigeht, ist unwiederbringlich vorbei und kommt nie wieder. Es gibt nie eine Wiederholung. Und da kommen wir schon gleich in wichtige Bereiche des geistlichen Kampfes hinein. Da ist eine Atmosphäre in unserer Kultur, die wird durch Geister in der Luft erzeugt. Und diese Atmosphäre will dir sagen, denk nicht nach, leb einfach aus dem Bauch, mach, was dir Spaß macht, mach dir keine Gedanken, es wird schon alles gut werden. Du tust dann Dinge vielleicht, wo alle anderen mit Schiffbruch gegangen sind, aber diese Stimmen sagen dir, bei dir ist alles anders. Ich meine, nimm einfach mal so ganz augenscheinliche Dinge wie Sex in homosexuellen Kreisen. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sich dort mit AIDS ansteckt, ist fast 100%. Und trotzdem leben die Leute, als gäbe es keine Gefahr. Das ist einfach Blindheit, das ist einfach Dummheit. Ja? Jeder, der heiratet, könnte sich ja ausrechnen und sagen, aha, jede zweite Ehe endet vor dem Scheidungsrichter. Es könnte auch meine Ehe sein. Also werde ich mich vorbereiten und werde alles lernen über Ehe, was man zu lernen hat. Ich werde lernen von denen, die gescheitert sind und ich werde lernen von denen, die erfolgreich sind. Und ich werde alles tun, was in meiner Macht ist, damit meine Ehe nicht scheitert. Aber kaum einer hat so viel Grips im Hirn. Sondern man lebt einfach so, ach, bei mir wird alles anders sein. Das ist der Geist dieser Welt, der gegen Wahrheit ist, der gegen die Offenbarung der Güte Gottes ist, der gegen die Erkenntnis des Planes Gottes ist. Und wir können nur Gott dienen, wir können Gott nur kennenlernen, wir können nur den Plan Gottes für unser Leben finden, wenn wir gegen den Strom dieser Kultur schwimmen. Wir müssen aussteigen. Es gibt keine andere Wahl. Wenn das, was in dieser Kultur wichtig ist, ja, Fun haben, Hauptsache mir geht's gut, wenn das auch für mich die wichtigsten Dinge sind, ich werde an Gottes Plänen vorbeigehen, weil ich in Blindheit bleibe, weil das Licht niemals angezündet wird, weil ich alles tue, um selber die Dunkelheit und die Blindheit zu konservieren. So den Weg Gottes zu finden, hat etwas damit zu tun, dass Gott nicht befähigen muss, ein Mensch zu werden, der gegen den Strom schwimmt. Der sich nicht mehr leben lässt. So viele Leute werden gelebt. So viele Leute lassen denken. Und du musst dich dagegen wehren. Und du musst dich weigern und sagen, ich lasse nicht denken, ich denke selber. Ich treffe selber Entscheidungen. Und ich entscheide selbst, was ich will und was ich nicht will. Nicht meine Onkels und Tanten und nicht meine Eltern und auch nicht der Staat, auch nicht die Kirche. Niemand sonst entscheidet, wo es in meinem Leben lang geht. Das entscheide ich selbst. Und ich entscheide, ich wähle Gottes Weg. Ich wähle seinen Weg. Macht das Sinn oder ist es total dumm, so eine Einstellung? Als ich mich bekehrt habe mit 21, ich kam aus sehr chaotischen Verhältnissen. Und mein Glück war, dass ich so tief die Welt genossen hatte, dass als ich mich bekehrt habe, ich war völlig unfähig für irgendwas. Mein Hirn war zerschossen von den Drogen, konnte nicht mehr klar denken, war voller Ängste, voller Minderwertigkeit, voller Bedrückung und Entmutigung und Frustration. Und Jesus sprach zu mir und sagte, Junge, du brauchst eine Therapie. Und er musste mich nicht dazu überzeugen. Und ich sagte, ja, richtig. Das ist gut getroffen. Ich brauche eine Therapie. Jeder Mensch braucht eine Therapie. Und Gott ist der, der uns leitet. Gott ist der, der uns gesund liebt. Gott ist der, der uns fähig macht, das Leben wirklich zu verstehen. Nur Gott, nur Gott. Egal wie intelligent wir sind, das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Und wenn wir die Dümmsten wären, mit Gott sind wir klüger als irgendein Universitätsprofessor. Ich war an der Universität, ich habe dort diese klugen Leute gesehen, die konnten so komplizierte Dinge sagen, die haben sie selber nicht verstanden. Mann, waren die kompliziert. Aber mich interessiert nicht, wie kompliziert einer reden kann, sondern kriegt er sein Leben auf die Reihe. Ich habe einen Deutschprof gehabt, der konnte so kompliziert reden, ich dachte immer, ich verstehe Deutsch, weil es meine Muttersprache. Dann hat er über Grammatik gelehrt. Ich war immer gut in Deutsch, ich habe immer eine 2 gehabt. Dann hat er über Grammatik gelehrt, ich wusste nichts mehr über Grammatik. Als der fertig war, ich wusste nichts mehr. Der konnte so über unsere Köpfe hinwegreden, das war so intelligent. Aber der Mann war jeden Tag sturzbetrunken. Ja, was nützt ihm das ganze Geschwafel und die ganzen Theorien und all das Gerede? So, es hat nichts damit zu tun, wie intelligent du bist. Und wenn du sagst, ich bin nicht so eine helle Leuchte, wunderbar, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Ja. Er leitet mich. Du machst meine Leuchte hell. Nee, wie heißt es? Du machst meine Finsternis hell. Das Finsternis in uns, wir haben keine Ahnung, was wirklich zählt. Aber Gott lehrt uns. Und er lehrt uns, wenn wir uns mal ganz dumm stellen und sagen, ich weiß jetzt mal gar nichts. Aber du weißt alles und du lehrst mich. Das ist ein guter Start. Das ist ein guter Start. Halleluja. Oh, hier ist noch ein guter. Jeremia 31, Vers 5. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Und meine Betonung ist hier nicht, du bist bestellt zum Prophet für die Völker, sondern meine Betonung ist, bevor du geboren bist, das ist ein spezielles Wort für Jeremia, und wenn du nicht berufen bist zum Propheten, dann versuch bloß nicht, dieses Wort für dich als Rema jetzt zu nehmen. Ich warne dich. Aber du kannst den anderen Teil für dich nehmen, weil das für jeden gilt. Gott kennt dich, Gott weiß, was er mit dir vorhat, Gott sondert dich aus und Gott hat einen Plan. Halleluja, Halleluja. Und im Neuen Testament klingt es dann so, wir sind sein Gebilde, seine Schöpfung, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken. Wenn wir gute Werke hören, ja, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ja, dann kommen so, vielleicht so, die alten Regeln von den Pionieren oder so, ja. Oder Pfadfinder, jeden Tag eine gute Tat. Ja, so einer armen Oma über die Straße helfen oder sowas, ja. Das sind so die guten Werke, ja. Gott, das ist nicht schlecht, wenn wir das tun, der armen Omi über die Straße helfen. Aber Gott hat mehr für uns. Das sind Werke, die er schon geschaffen hat, dass wir in ihnen wandeln. Er hat Werke geschaffen, durch die wir ihn verherrlichen, durch die wir zeigen, dass er wunderbarer Gott ist und durch die wir andere segnen. Und ich sage dir, das ist so etwas Wunderbares. Wenn Gott dich gebraucht und du tust seine Werke und du bist ein Segen für andere, das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Das ist etwas so Erfüllendes, etwas so Beglückendes, ja, dass du spürst, hey, ich mache mit Gott Dinge, Entschuldigung, die ich ohne ihn gar nicht tun könnte. Das ist wunderbar. Ja? Du kannst ein Unternehmer werden mit Gott. Du kannst mit Gott Dinge tun, die du alleine nicht tun könntest. Ja? Die deine Möglichkeiten übersteigen. Eine Situation fällt mir ein. Ich war vor vielen, vielen Jahren, war noch DDR-Zeiten, war mit einem Bruder zusammen und er erzählte mir von seinem Projekt, eine Bibelschule zu bauen, in einem alten Pfarrhaus, das er da umgebaut hat. Brauchen wir ein bisschen Wasser. Und jedenfalls erzählt er mir, wie gut sie vorankommen mit dem Projekt. Aber er sagt, weißt du, ich habe ein Problem und das ist die ganze Sanitärinstallation. Ja, weißt, wie das hier ist, alles nur Plaster und Elaster. Ja. Und wir wollen was Solides bauen, was bleibt und was Gott wirklich ehrt. Und diese Plasterhähne, ja. Und überhaupt, Leitungen gibt es bei uns nicht aus Kupfer. Kupfer war so wertvoll, ich weiß nicht, ob ich erinnern kann, kam gleich nach Gold. Ja. Und dann diese Waschbecken, die auch nicht gerade irgendwie so ein schöner Anblick waren. Und er erzählt mir so von dieser Sache. Und als er das erzählte, kam der Heilige Geist auf mich. Ich erlebe das manchmal, dass der Heilige Geist auf mich kommt. Und ich treffe in Sekundenbruchteilen Entscheidungen, die mich hinterher zutiefst erschrecken. Und ehe ich richtig nachgedacht habe, ich sage zu diesem Bruder, weißt du was, mach dir keine Gedanken, die ganze Sanitäranlage übernehme ich. Echt, das ist wirklich so gewesen. Und ich bin nicht reich und ich habe auch keine Ahnung von Sanitär, ich wusste überhaupt nicht, was ich da rede. Ja? Und er schaut mich an und sagt, stark Mann, das finde ich toll. Du bist ein Bruder, ja? Für ihn war die Sache gebongt, ja? Dann habe ich einen Sanitärfachmann auf diese Baustelle geschickt. Der hat das alles vermessen und alles durchgeschaut und so weiter und hat dann mir einen Kostenvoranschlag gemacht, ja? Und er ist selber auch in der Branche tätig und kriegt dort kräftig Prozente, wenn er einkauft. Und mit allen Prozenten, mit allem drum und dran, ist es eine Geschichte gewesen von, ich glaube, fast 15.000 D-Mark gewesen. Und das Problem war, ich hatte keine 15.000 D-Mark. Aber ich hatte das Wirken des Heiligen Geistes erlebt. Tu solche Sachen niemals, wenn du nicht den Heiligen Geist kennst. Du kommst in große Probleme. Und dann habe ich gedacht, okay, das war der Heilige Geist. Ich werde doch nie im Leben jemandem eine Sanitäranlage versprechen. Das ist doch gar nicht meine Art. Das ist doch Gott gewesen. Ich habe gesagt, Gott, das warst doch du. Kannst du mir bitte 15.000 Mark geben? Damit ich jetzt mein Wort halten kann, weil dieser Bruder geht davon aus, der macht sich gar keine Sorgen mehr, der schläft jetzt jeden Abend ruhig und der geht einfach davon aus, ich habe mein Wort gegeben und fertig. Und so war ich vor Gott. Ich sage, Gott, das ist doch von dir, das habe ich mir doch nicht ausgedacht. Ich weiß nicht, wie lange ich vor Gott war, ein paar Wochen. Jemand kommt auf einmal auf mich zu und sagt, du, ich habe den Eindruck, ich soll dir das geben, gib mir einen Briefumschlag. Ich fühle, oh, danke, das fühlt sich dick an. Gut. Habe ich gezählt, also als er weg war, 10.000 Mark waren da drin. Und ich wusste, wofür das war. Und kurze Zeit später kam der Rest und wir haben das ganze Zeug gekauft, rübergeschafft in den Osten, wurde alles eingebaut und fertig. Und Jahre später war ich auf dieser Bibelschule. Ach, noch vor ein paar Jahren bin ich da gewesen und freue mich über diese Hähne und diese Waschbecken und die Klos und alles und denke, das ist doch gut gebaut, doch. Alles Kupfer und nicht übertrieben, aber ordentlich. Ja. Und ich konnte mich jahrelang später daran freuen. Ja, Gott hat viele, viele Bibelschüler, Generationen von Bibelschülern gesegnet. Mit diesen wunderbaren Kloschüsseln, aus denen sie sitzen durften. Ja? Weil er mich gebraucht hat. Das fühlt sich gut an, von Gott gebraucht zu werden. Das fühlt sich gut an. Vor ein paar Monaten habe ich mit einer Ärztin in Kirgisistan gesessen und sie erzählte mir so aus ihrem Leben. Und während sie erzählte, hatte ich diesen Impuls, diese Frau braucht ein Ultraschallgerät und ich werde ihr das besorgen. Und dann habe ich mich mit ihr unterhalten und sie macht gerade ihre Praxis auf und sagt, ja, und wie sieht's so aus und so. Ja, alles toll und alles kommt schon. Aber sagt sie, was es hier nicht gibt, was man nirgendwo kriegt, in der ganzen Stadt von 60.000 Einwohnern, niemand hat das, man muss in die Hauptstadt fahren und dort gibt's ein paar Leute, die das haben, aber hier auf der Provinz, niemand hat das. Ich bräuchte so dringend ein Ultraschallgerät. Jetzt in diesen Tagen ist mir eins angeboten worden, ich habe das Geld, ich kaufe das Ding und ich schaffe das rüber nach Kirgisistan. Also was macht mich glücklich. Geben ist seliger als nehmen. Und ich habe keinen Pfennig dafür selber bezahlt. Ja? Aber sie wird mir um den Hals fallen. Ja? Das ist wunderbar. Ja, wir haben so diese Idee, weil wir geprägt sind von dem Geist dieser Kultur. Dienen, wie langweilig. Ich will lieber vom Stamme Nimm sein. Ja? Aber Jesus sagt, geben ist seliger als nehmen. Ja? Und wenn du anderen etwas gibst, das macht dich mehr glücklich, als wenn du etwas bekommst. Glaub es mir. Aber die Weisheit der Welt sagt, hey, du musst sehen, dass du ran schaffst und holst und besorgst. Keiner kümmert sich um dich. Alle denken an sich, nur du musst an dich denken. Ja? So, es ist wunderbar, einfach in den Wegen Gottes zu wandeln. Es ist wunderbar. Und wenn wir solche Erfahrungen machen, dass wir gebraucht werden. Ich habe nicht mit sowas angefangen. Ich habe anders angefangen. Und bitte versuch du nicht jetzt irgendwo zu gucken, wo du jemand eine Sanitäranlage irgendwie schenken kannst oder sowas. Ja? Ich will das nur als ein Beispiel sagen. Ja? Und deine Beispiele werden anders aussehen. Aber du wirst Geschichten haben mit Gott. Ja? Und wenn dann der nächste Heide da kommt auf der Straße und dich dumm anquatscht, na, du willst mir doch nicht erzählen, dass dein Glaube dir irgendwas nützt. Du bist doch genauso ein armer Schluckspech wie ich. Dann sagst du, hast 2 Stunden, kann ich dir ein paar Storys aus meinem Leben erzählen? Und du kannst Dinge erzählen, die du nicht aus einem Buch gelernt hast, die du nicht von anderen abgeguckt hast, sondern du hast etwas erlebt mit Gott. Und das ist echt und das schlägt ein und das trifft die Leute und es berührt sie. So, alles, was ich will heute Abend, dass wir diese eine Wahrheit sehen, Gott hat einen Plan. Das ist ein wunderbarer Plan, weil dieser Plan seinem Herzen entspricht und sein Herz ist voller Liebe. Und die notwendige Reaktion auf diese Wahrheit ist, ich will es haben. Wir müssen verstehen, der Wille Gottes plumpst nicht einfach so in unseren Schoß. Eines Morgens wachen wir auf und wir wandeln in den Wegen Gottes. Eines Morgens wachen wir auf und wir sind gesegnet und wir sind ein Segen für andere. Das wird nicht passieren. Diese Dinge geschehen nicht automatisch, nur weil Gott sich das vorgenommen hat, sondern sie geschehen, weil Gott geredet hat, weil jemand gehört hat und weil er gesagt hat, das nehme ich. Das nehme ich. Das kann nicht sein, dass das nur in diesem Buch ist, dass das nur für die anderen war. Ich bin auch da. Gott ist noch nicht am Ende mit seiner Kraft und mit seiner Liebe. Das gilt mir. Ich nehme es und sage, Gott, was immer du von mir willst, was immer es bedeutet, was immer es kosten wird, ich will da hinein. Ich will ein Mensch werden nach deinem Herzen. Ich will ein Mensch werden, der in deinen Wegen wandelt. Ich will ein Mensch werden, der das tut, wozu er geschaffen ist und nicht irgendwas Allgemeines, Nettes, Kirchliches, Frommes. So einen Stuhl zu wärmen. Ist ja stark, ist ja heroisch, die Ausdauer. Aber auf die Dauer doch ein bisschen langweilig. Immer nur treu einen Stuhl zu wärmen. Und dann die Krise zu kriegen, wenn jemand 5 Minuten eher sich dann auf deinen Platz gesetzt hat und du sagst, das ist ja mein Platz und was ist das jetzt hier in der Gemeinde? Hier ist keine Liebe mehr, nicht mehr den eigenen Platz da von mir haben. Es gibt Gemeinden, da ist Krieg, wenn die Neubekehrten kommen, die kennen die Regeln noch nicht und die setzen sich in die erste Reihe und dann kommen die Olsen und sagen, was fällt dem ein? Weißt du nicht, dass das mein Platz ist? Seit 20 Jahren sitze ich auf diesem Platz. Seit 20 Jahren stehe ich in der Nachfolge. Und bewege mich keinen Zentimeter. Und jetzt kommt dieser da und nimmt mir meinen Platz weg. Es gibt interessantere Dinge, als einen Stuhl zu wärmen. Abenteuer mit Gott. Das sind Abenteuer mit Gott. Gott kann reden, wir können hören, wir können Dinge tun, die hätten wir niemals uns träumen lassen. Einmal hat Gott in meinem Leben etwas Spezielles gesagt, was auch eine enorme historische und politische Bedeutung hat. Und es hat den Kurs meines Lebens radikal verändert, bis zum heutigen Tage. Gott kann Dinge sprechen, die Schuhe ausziehen, die völlig überraschend sind, wo du nie drauf gekommen wärst. Und in einem Augenblick bist du im Abenteuer. Gott fing an zu sprechen. Ja, und er sagte, hat zu mir geredet über über sein Gericht, das kommen wird. Das war in den Mitte der 80er Jahre. Sein Gericht wird kommen über den Kommunismus in Osteuropa. Und er hat gesagt, Wir und viele andere werden gehen und werden das verkündigen und werden Beter finden und das Joch der Knechtschaft wird gebrochen werden. Gott hat uns ermutigt. Material, Bücher, Kassetten, Videos, nachher Videogeräte in die damalige DDR zu bringen. Alles zollfrei auf den Wegen Gottes. Ja? Es fing an mit 2 Kassetten. Ich habe gedacht, 2 Kassetten irgendwo in Manteltun, macht man den Geschwistern eine Freude, fuhr ich hin, weil ich war irgendwo zu Besuch und ich sah, wie ein Mann Gottes aus Italien zu Besuch war. Und er zog 2 Kassetten aus seinem Stoff irgendwie da so raus. Und ich habe diese Christen gesehen, wie die sich über 2 Kassetten gefreut haben. Ich habe gedacht, so leicht kann man jemandem eine Freude machen. Ich habe zu Hause 100 Kassetten. Ja. Über keine von denen freue ich mich so wie die über die 2. Und habe ich gesagt, das mache ich auch. Und beim nächsten Besuch habe ich ein paar Kassetten mitgenommen. Und dann habe ich gedacht, ein paar Kassetten zu wenig. Und dann habe ich eine ganze Tüte voll in meinem alten VW versteckt. Und an der Grenze dachte ich, ich sterbe. Ich habe alles in die Rücklehne gepackt. Ja? Und er hat mein ganzes Auto durchsucht und hat gesehen, was für ein schuldbewusstes Gesicht ich gemacht habe. Ja? Und er wusste, irgendwas ist hier faul. Und er hat überall gesucht. Ich habe gebetet und geschwitzt. Und er legt die schwere Lehne um, die war vollgestopft mit Kassetten. Er legt die Lehne um und wühlt alles und sucht. Aber Gott war mit mir, hat die Kassetten nicht gefunden. Und als ich durch die Grenze war, dachte ich, oh, das habe ich hinter mir, das werde ich nie wieder tun. Das werde ich nie wieder tun, das war zu viel Stress. Und als ich meine Kassetten ausgepackt habe und den Geschwistern gegeben habe, es waren so, weiß ich nicht, 2 Plastiktüten voll oder so. Das war wie Ostern, Pfingsten und